Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24.
Es ist eigentlich ganz klar, wir können selbst etwas für unsere Gesundheit tun. Zum Beispiel mit gesunder Ernährung und indem wir zwischendurch auch mal auf etwas verzichten. Einige tun das ja nicht nur jetzt in der bald zu Ende gehenden Fastenzeit, sondern dauerhaft mit dem sogenannten Intervallfasten. Ob das wirklich gesund ist, ist gerade durch eine Studie in Frage gestellt worden. Dazu gleich mehr. Aber natürlich gibt es auch Krankheiten, die man nicht verhindern kann. Oft ist jedoch schon viel gewonnen, wenn man sie früh erkennt. Das gilt bei Herzerkrankungen und mittlerweile sogar ein bisschen bei Demenz. Auch dazu gleich mehr. Ich bin Monika Dollinger und ich begrüße Sie zum Gesundheitsmagazin. Beginnen wollen wir mit einer neuen Hoffnung für die Menschen, die auf ein gespendetes Organ warten. Seit Montag ist das sogenannte Organspenderegister online. Wer nach dem Tod Organe spenden will, muss zu Lebzeiten aktiv zustimmen. Das geht mit dem Organspendeausweis oder mit der Patientenverfügung. Darin kann man auch festlegen, welche Organe man spenden möchte und welche nicht. Seit Montag gibt es eine dritte Variante, die Eintragung in ein zentrales, digitales Register. Über dieses Organspenderegister berichtet Vera Wolfskämpf.
Ja, ich möchte Organe spenden, und zwar diese. Oder nein, das möchte ich nicht. Das können Menschen nun nicht nur auf Papier, sondern auch online festhalten. Im Organspenderegister. Verantwortlich dafür ist das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Und Präsident Karl Bruch verkündet:
Kurz nach neun hatten sich schon 5.500 potenzielle Organspender registriert auf dem Portal ohne große Schwierigkeiten. Es läuft also glatt.
Das Ziel: möglichst viele Menschen sollen sich dort eintragen. Ab Sommer können dann die Krankenhäuser darauf zugreifen. Im Notfall sollen sie so schnell und sicher wissen, ob jemand zur Organspende bereit ist. Das erhofft sich auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.
Die Angehörigen werden damit entlastet, aber auch die Ärztinnen und Ärzte, wo dann Gewissheit erreicht werden kann durch den Blick in das Organspenderegister.
Aber es gibt Kritik, dass die Hürden zu hoch sind. Denn momentan ist der Personalausweis mit Online-Funktion nötig, um sich einzutragen. Das ist für viele zu kompliziert. Ab Herbst soll es dann mit der Gesundheits-ID über die App der Krankenkassen funktionieren. Das eigentliche Problem bleibt aber: zu wenige Menschen erklären sich zur Organspende bereit, sagt Sandra Loder von der Deutschen Stiftung Organtransplantation.
International sind die Erfahrungen mit solchen Online-Registern leider nicht sehr ermutigend. Vor allen Dingen, weil zu wenig Bürgerinnen und Bürger diese Option nutzen.
Die Zahlen zeigen das Dilemma. 8.400 Menschen in Deutschland warten auf ein lebenswichtiges Organ. Aber im vergangenen Jahr haben nur 965 Menschen ein oder mehrere Organe nach ihrem Tod gespendet. Was das Online-Register bringt, der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-CSU, Tino Sorge.
Da muss man natürlich auch erstmal sehen, ob sich die Zahlen erhöhen. Die Hoffnung haben wir alle. Aber wenn das nicht der Fall sein sollte, dann müssen wir eben tatsächlich nochmal darüber nachdenken, ob vielleicht dann doch die Widerspruchslösung eine Mehrheit bekäme.
Die Widerspruchslösung hat in anderen Ländern zu deutlich mehr Organspenden geführt. Sie würde bedeuten, alle, die keine Organe spenden wollen, müssten dann aktiv widersprechen. Auch dazu könnte das Online-Register dienen, erklärt SPD-Minister Karl Lauterbach.
Was ich traurig finde, ist, dass wir so viele Spendebereiter haben und kommen dann nur auf 900 Spenden. Wenn Sie überlegen, dass 60-80% der Bevölkerung eigentlich spendebereit wären, zeigt das nur, wie wichtig die Widerspruchslösung wäre.
Doch zuletzt hatte der Bundestag das nach langer Debatte vor 4 Jahren abgelehnt. Und solange es da keine Bewegung gibt, müssen sich also alle aktiv dafür entscheiden, wenn sie Organe spenden wollen, auf Papier oder auch online.
Und dafür lautet die Adresse www.organspende-register.de. Sie hören das Gesundheitsmagazin. Die Großmutter, der Vater, die Schwester. Demenz ist eine Volkskrankheit und kann jede und jeden treffen. Und bei einer alternden Gesellschaft werden es immer mehr. Geschätzt 270.000 Menschen mit Demenz leben laut dem Gesundheitsministerium in Bayern. Bis 2040 können es 380.000 sein. Und die Dunkelziffer, die ist groß. Um die Zahl der Demenzkranken in Bayern besser zu erfassen und um eine Früherkennung möglich zu machen, geht das digitale Demenzregister Bayern raus in die Regionen und bietet bei Screening-Tagen kostenlose Demenztests für alle an, wie kürzlich in Kaufbeuern. Rupert Waldmüller hat dort eine ältere Dame zum Demenztest begleitet.
Guten Morgen.
Einmal die Woche kommt Marianne Scheu normalerweise zur Handarbeitsgruppe in die Begegnungsstätte Blaue Blume in Kaufbeuren. Heute ist es aber anders. Die 81-Jährige will einen kostenlosen Demenztest machen. Eine aufregende Sache.
Mein Mann war dement. Und ich kenne die ganze Problematik, die das halt gibt. Und wenn man das rechtzeitig macht, dann kann man nicht mehr dagegen tun. Und das finde ich wichtig.
Guten Tag, Frau Scheu. Sie kommen zum Test. Nehmen Sie bitte Platz.
Professor Peter Kolominski-Rabas vom Digitalen Demenzregister an der Uni Erlangen-Nürnberg übernimmt den Test. Zum Einstieg geht es erstmal um einfache Dinge.
Das erste sind erstmal Benennungen. Was ist das für ein Tier?
Das ist ein Löwe.
Das da?
Nashorn.
Jawohl, das hier?
Dromedar.
Ja, wunderbar.
Bilder erkennen, Begriffsketten nachsprechen, einfache Rechenaufgaben, räumliches Denken, Sprache, Gedächtnis. All das wird bei dem wissenschaftlichen Kurztest überprüft.
Ich werde Ihnen jetzt mehrere Sätze vorsagen und Sie versuchen, diese Sätze bitte exakt nachzusprechen. Ich weiß nur, dass Hans heute an der Reihe ist, zu helfen.
Ich weiß nur, dass Hans heute an der Reihe ist, zu helfen.
Tadellos, danke.
Demenz kann man nicht heilen, aber mit Medikamenten und der richtigen Therapie den Verlauf bremsen. Trotzdem wird die Krankheit oft viel zu spät entdeckt, sagt Neurologe Kolominski-Rabas.
Wir haben ja schon über 1500 Menschen in Bayern gescreent und davon haben wir eine Trefferquote gehabt von knappen 30%, die auffällig waren. Also es gibt sozusagen eine große Dunkelziffer von Menschen, die irgendwelche Art von Gedächtnisbeeinträchtigung haben. Ob das jetzt immer Demenz sein muss, das ist nicht gesagt, aber die sind sicherlich abklärungsbedürftig.
Die Gründe für die hohe Dunkelziffer sind vielschichtig.
Demenz ist immer noch mit einer Stigmatisierung verbunden. Also man will das nicht wahrhaben als Betroffener, die Familie will das nicht wissen. Oft sind die Wege zu einer Diagnose sehr langwierig, gerade in ländlichen Regionen. Im Durchschnitt dauert das 1,5 bis 2 Jahre, bevor eine Diagnose gestellt wird. Und deswegen haben wir uns entschlossen, einfach da was zu tun und bieten das jetzt den Menschen an. Sind wir fertig mit dem Test? Und jetzt zähle ich mal die Punkte zusammen.
Der Kurztest bei Marianne Scheu ist nach 10 Minuten beendet. Kommt eine Auffälligkeit raus, müsste sie das beim Facharzt nochmal abklären lassen.
Sie haben von 30 möglichen Punkten 27 erreicht. Dieser Kurztest bietet jetzt keine Hinweise, dass Sie jetzt irgendwelche Beeinträchtigungen Ihrer Hirnleistung haben.
Da bin ich froh.
Das ist ein schönes Ergebnis.
Ja. Aber please.
Keine Anzeichen auf eine Demenz. Der 81-Jährigen fällt ein Stein vom Herzen.
Es ist Erleichterung, ja, dass es mir wieder ein ganzes Stück Sicherheit gibt, dass ich abends oder nachts ich grübeln muss, wenn irgendwas nicht so klappt hat am Tag in der Richtung. Und dann bin ich froh, dass es also sich jetzt nicht verschlechtert hat.
Und in ein paar Jahren will Marianne Scheu wiederkommen zum Demenztest, um sicher zu gehen.
Früherkennung, wie sie im Buche steht. Frühzeitig zu erkennen, dass das eigene Herz unerwartet seine Arbeit einstellen könnte, dass es also schon krank ist, wäre für 65.000 Menschen jährlich in Deutschland womöglich eine Rettung. Denn so viele Menschen sterben laut Deutscher Herzstiftung am sogenannten plötzlichen Herztod. Wie kann man sich schützen? Kann man den plötzlichen Herztod vorhersehen? Diesen Fragen ist Sabine Merz-Lerch nachgegangen.
Das Herz produziert Strom. Im rechten Vorhof des Herzens bilden Herzmuskelzellen den sogenannten Sinusknoten, von dem elektrische Impulse gesendet werden. Kleine Stromstöße breiten sich über den Herzmuskel aus und sind auch auf der Haut messbar. Das Elektrokardiogramm macht sich diese Verbindung zunutze.
Strom auf der Haut. Das Elektrokardiogramm, EKG.
Das EKG leitet die Impulse, die elektrische Erregung auf der Haut ab, zeichnet sozusagen den Strom auf, um ihn auf einem Monitor oder EKG-Papier als Wellenlinie grafisch sichtbar zu machen. Dazu werden der Patientin oder dem Patienten im Liegen Elektroden an Brust und Beinen aufgeklebt, für ca. 2 bis 5 Minuten.
Wir sehen bei dem EKG ja diese typischen Zacken, die einfach nur sagen, ob der Strom in diesem Fall auf eine Elektrode, die auf die Haut geklebt ist, zuläuft oder von dieser Elektrode sich fortbewegt. Durch die Lage dieser Zacken mit Ableitung der verschiedenen Elektronen auf der Haut können wir was aussagen über die Wanddicken des Herzens, über die Lage des Herzens, aber auch natürlich über die Herzfrequenz und den Rhythmus, den das Herz bei seiner Arbeit so hat.
Erklärt Professor Heribert Schunkert, Direktor der Herz- und Kreislaufklinik am Deutschen Herzzentrum München. Gerade Störungen in diesem Arbeitsrhythmus des Herzens erkennt man häufig mit einem EKG. Das kann bereits Hinweise auf einen drohenden Herzinfarkt geben. Da die Herzrhythmusstörungen in vielen Fällen allerdings nur sporadisch auftreten, lassen sie sich im Moment der Messung nicht spontan einfangen. Dann bekommen Betroffene ein kleines Gerät mit nach Hause, das am Körper getragen wird und die Herzströme, in der Regel über einen Zeitraum von 24 Stunden, in manchen Fällen aber auch länger aufzeichnet, das Langzeit-EKG.
Herz mit mehr Arbeit, das Belastungs-EKG.
Das Belastungs-EKG dient dazu, die Herzaktion auch bei Anstrengung und steigender körperlicher Leistung zu beurteilen. Mit auf der Haut im Bereich des Herzens angeklebten Elektroden treten Patientinnen und Patienten auf einem Standfahrrad, dem Ergometer. Das Belastungs-EKG, so der Kardiologe Schunkert, zeigt an, wie das Herz auf eine solche Mehrarbeit reagiert.
Wenn wir es mit dem Motor vergleichen wollen, dann ist das Ruhe-EKG sozusagen der Zustand des Motors vor der roten Ampel und das Belastungs-EKG, wenn dem Motor mehr Arbeit abverlangt wird, sozusagen bei grüner Ampel oder hinterher bei Volllast. Wenn es zum Beispiel Durchblutungsstörungen am Herzen hat, weil die Adern verengt sind, dann macht sich das in erster Linie dann bemerkbar, wenn das Herz mehr durchblutet werden muss, mehr Sauerstoff braucht. Und das sieht man dann nur unter der Belastung, dem EKG an und nicht in der Ruhe.
Schall und Echo. Die Herz-Ultraschalluntersuchung, Echokardiographie.
EKG und Belastungs-EKG sind nicht invasive Maßnahmen, um Herzprobleme genauer zu diagnostizieren oder sie rechtzeitig zu erkennen. Auch eine Herz-Ultraschalluntersuchung, das sogenannte Herzecho, belastet den Körper nicht. Diese Echokardiographie zeigt, wie leistungsstark das Herz pumpt, wie die Herzklappen funktionieren, ob eine Herzerkrankung wie eine Herzschwäche vorliegt und, so Professor Schunkert,
wie das Herz das Blut, was aus der Lunge antransportiert wird, wegarbeitet. Wenn es zum Beispiel durch eine Herzmuskelschwäche das nicht mehr schafft, dann steigt der Druck im Lungenkreislauf an und auch das lässt sich mit der Ultraschalluntersuchung feststellen.
Und noch einmal bleibt der Kardiologe im Bild des laufenden Motors.
So lernen wir sehr viel über, wenn Sie so wollen, den Kolben und die Ventile, das wären dann die Herzklappen, was uns natürlich Einblicke gibt, was an Ursachen für Beschwerden beim Herzen so bestehen kann.
Herz in der Röhre, CCT, die Computertomographie des Herzens.
Die Computertomographie, CT, arbeitet mit Röntgenstrahlen und kann so am Herzen abbilden, was die Herz-Ultraschalluntersuchung nicht darstellen kann, die Kranzgefäße des Herzens. Eine CT wird eingesetzt,
wenn ein konkreter Verdacht vorliegt, dass eine Durchblutungsstörung am Herzen besteht, dann zeigt das CT des Herzens, ob Verkalkungen der Herzkranzgefäße vorliegen.
Bildgebende Verfahren in der Herzmedizin sind noch relativ neu und brachten den Durchbruch bei der Behandlung von Herzkrankheiten, resümiert die Deutsche Herzstiftung. So macht eine Herz-CT mit Hilfe von Kontrastmitteln in einem dreidimensionalen Bild solche atherosklerotischen Ablagerungen sichtbar und zeigt, ob die Herzkranzgefäße, die Koronararterien, verengt sind. Unerkannt und unbehandelt führen diese Verengungen, sogenannte Stenosen, möglicherweise zu Herzinfarkt oder plötzlichem Herztod.
Also wenn es um die Durchblutungsstörung am Herzen geht, dann sprechen wir zunächst von einer koronaren Herzerkrankung, wenn in diesen Adern, die das Herz mit Blut versorgen, Ablagerungen sind. Aber der Blutfluss durch diese Adern grundsätzlich noch möglich ist. Wenn es aber dann zu einem kompletten Verschluss kommt, einer solchen Herzkranzarterie, dann fließt ja kein Blut mehr an den Herzmuskel und der stirbt dann in den nächsten Minuten und Stunden langsam ab. Und dieses Absterben des Herzmuskels nennt man Herzinfarkt.
Die Deutsche Herzstiftung rät Männern und Frauen ab 40 Jahren, bei familiärer Vorbelastung früher, zur Früherkennung durch regelmäßige Check-ups beim Hausarzt. Dazu gehört aber auf jeden Fall auch, so der Kardiologe Schunkert,
dass der Patient enorm vorsichtig sein muss mit der Kontrolle der Risikofaktoren, Cholesterin, Blutdruck, Zucker, Rauchen. Und je nachdem, wenn diese Veränderungen im CT sehr ausgeprägt sind, dann muss man sich Gedanken machen, ob nicht sogar eine Herzkatheteruntersuchung angezeigt ist, um das genau festzustellen und gegebenenfalls auch zu behandeln.
Ballon und Spirale, Katheteruntersuchung und Stentimplantation.
Jedes Jahr fallen dem plötzlichen Herztod in Deutschland ca. 65.000 Menschen zum Opfer. In mehr als 75% der Fälle von plötzlichem Herztod war eine langjährige Herzkranzgefäßerkrankung, auch koronare Herzkrankheit genannt, die Ursache. Aber war, so meldet die Deutsche Herzstiftung, bei der Mehrzahl der Opfer nicht bekannt. Eine Herzkatheteruntersuchung hätte eventuell Aufschluss gebracht. Über eine Arterie am Handgelenk oder in der Leiste, so Professor Schunkert vom Deutschen Herzzentrum, wird der sogenannte Katheter, ein kleiner Kunststoffschlauch, über die Schlagader bis zum Herzen vorgeschoben. Mit Kontrastmittel lassen sich so die Herzkranzgefäße darstellen.
Man kann auch den Druck messen im Herzen, in der Hauptschlagader oder in den Lungengefäßen, um festzustellen, ob da Herzklappen nicht richtig funktionieren. All das kann man bei der diagnostischen Herzkatheteruntersuchung feststellen. Und wenn man dann Verstopfungen der Ader an den Herzkranzgefäßen sieht, kann die dann auch in aller Regel in der gleichen Sitzung mitbehandelt werden.
Mittels eines Ballons werden die Gefäße erweitert oder durch die Einbringung eines Stents.
Wenn wir Verengungen an den Herzkranzgefäßen sehen, dann werden diese üblicherweise mit einem Ballon erstmal beseitigt. Aber was wir auch vermeiden wollen, ist, dass die Gefäße sich durch elastische Rückstellkräfte danach wieder einengen. Oder falls es bei dem Ballon zu kleineren Einrissen in der Gefäßinnenwand gekommen ist, dass sich dort Gerinnsel bilden. Um das zu vermeiden, wird in aller Regel das Gefäß gleich im Anschluss an die Ballonerweiterung mit einem Stent versorgt. Ein Stent ist eine kleine Metallspirale, die dann von innen in das Gefäß eingelegt wird und das quasi aufspannt, damit es sich nicht wieder einengen kann.
Kontrastmittel und Röntgen helfen, die richtige Lage zu kontrollieren.
Herz mit Umgehungsstraße, die Bypass-Operation.
Beim Bypass-Eingriff wird in Vollnarkose der Brustkorb am Brustbein geöffnet. Herz- und Gefäßchirurgen umgehen bei einer Bypass-Operation die verengten Gefäße mit Venen aus dem Körper, aus dem Arm, dem Bein oder aus der Brustwand. Bypass bedeutet zu Deutsch Umgehung. Die gesunden Gefäße überbrücken also quasi die Engstelle im Herzkranzgefäß, sodass das Blut wieder ungehindert zum Herzen fließen kann. Wird die koronare Herzkrankheit, KHK, mit den verfügbaren Methoden rechtzeitig erkannt und behandelt, ist das Risiko, an einem plötzlichen Herztod zu sterben, so die Deutsche Herzstiftung, nahezu so niedrig wie das von Patienten ohne KHK.
Sie hören das Gesundheitsmagazin. Da gibt es zum Beispiel die 16:8 Methode oder die 5:2 Methode. Bei ersterer isst man in 16 Stunden des Tages nichts und in den übrigen 8 zweimal. Bei zweiterer Methode wird an 5 Tagen in der Woche normal gegessen und an 2 Tagen nur sehr wenig. So oder so ähnlich lauten die Regeln des Intervallfastens. Eine noch nicht veröffentlichte Studie aus Shanghai hat nun festgestellt, Menschen, die Intervallfasten betreiben, haben ein erhöhtes Sterberisiko. Genauer gesagt erhöhe das Fasten das Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben, angeblich um gut 90%. Besonders Personen mit Krebserkrankung oder Herzerkrankungen seien anfälliger dafür. Was Experten zu dieser Studie und den genannten Risiken sagen, berichtet Emily Burkhardt.
Intervallfasten hat eigentlich einen eher positiven Ruf. Viele Menschen erzielen damit etwa einen gewünschten Gewichtsverlust. Ob sich diese Menschen nun Gedanken über Gesundheitsrisiken machen müssen, erklärt Stefan Kabisch. Er ist Studienarzt und Ernährungsforscher an der Charité in Berlin. In diesem Zusammenhang beschäftigt auch er sich mit dem Intervallfasten. Die Studie sieht Kabisch kritisch.
Da es eine Beobachtungsstudie ist, kann sie keine Kausalität belegen, sondern sie beschreibt eine Assoziation, eine Korrelation. Sie beschreibt einfach nur, Menschen, die Intervallfasten durchführen, haben eine erhöhte Sterblichkeit. Ob das am Intervallfasten liegt oder an ganz anderen Faktoren, kann diese Studie nicht aufklären.
Besonders wichtig ist es, die Methoden der Studie unter die Lupe zu nehmen. Sie basiert nämlich auf Daten der National Health and Nutrition Examination Survey aus den USA. In dieser Umfrage geben die Befragten jedoch gar nicht an, ob sie Intervallfasten betreiben.
Letztlich trennt diese Studie nur danach, wie lange diese Menschen am Tag essen. Wir beschreiben einfach Menschen, die weniger als 8 Stunden am Tag essen, solche, die mehr als diesen Zeitraum abdecken. Und Menschen, die weniger als 8 Stunden essen, das können auch Leute sein, die das nicht unbedingt freiwillig tun, sondern Menschen, die vielleicht so viel arbeiten, die vielleicht lange Dienstwege haben und deswegen das Frühstück weglassen. Und das ist natürlich auch eine Personengruppe, die ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko hat.
Außerdem gibt es noch eine weitere Schwierigkeit. Das erhöhte Sterberisiko kann auch an vorbestehenden Gesundheitsproblemen liegen.
Man sieht auf dem Poster, dass die Menschen, die das Intervallfasten durchführen, im Durchschnitt den höchsten BMI haben. In dieser Gruppe gibt es den höchsten Anteil an afroamerikanischer Bevölkerung, die in den USA aus sozioökonomischen Gründen die höchsten Gesundheitsrisiken mit sich trägt. Der Raucheranteil ist in dieser Gruppe am höchsten. Das alles kann erklären, warum diese Leute früher, häufiger an Herzerkrankungen leiden und daran sterben. Das muss nicht am Intervallfasten liegen.
Demnach ist es sehr plausibel, dass Menschen, die bereits an Übergewicht oder Diabetes leiden, versuchen, dies mit dem Intervallfasten zu beheben. Das nennt man dann auch umgekehrte Kausalität. Das heißt also, dass nicht das Fasten diesen Effekt auslöst, sondern die Erkrankungen, wegen derer die Leute fasten. Das können Beobachtungsstudien wie die vorliegende aber nicht sauber trennen. Deswegen kann man sich auf solche Studien nicht verlassen, sondern braucht Interventionsstudien. Sollte man nun aber Intervallfasten oder sollte man es lieber bleiben lassen?
Einen besonderen Vorteil kann man derzeit für keine Personengruppe wirklich ableiten. Ein Risikoprofil haben tendenziell ältere Menschen, Menschen, die generell schon ein problematisches Ernährungsverhalten haben, eine Essstörung möglicherweise haben. Da kann Intervallfasten das Problem noch schlimmer machen.
Denn man nimmt damit zwar ab, aber vorrangig an Muskelmasse, nicht aber an tiefsitzendem Fett. Über eine erhöhte Sterblichkeit müssen sich Menschen, die bewusst Intervallfasten, jedoch nicht wirklich Gedanken machen. Man kann sich aber trotzdem fragen, ob Intervallfasten wirklich sinnvoll ist. Wer fastet, sollte das Ganze generell immer besser ärztlich abklären lassen.
Ärztlich abklären lassen und den gesunden Menschenverstand einsetzen. Das war das Gesundheitsmagazin für heute. Danke fürs Zuhören, sagt Monika Dollinger.